Ja, hallo liebe Persebis-Fans. Wir machen heute den Insider-Podcast. Das ist ein Tag, nachdem die Deutschen gegen Ivory Coast gewonnen haben. Schön war es nicht, aber Hauptsache, wir haben gewonnen. Ohne unsere Unterstützung hätte das nicht funktioniert. Glaube ich. Spannender vielleicht oder mindestens ebenso spannend unsere Insider-Käufe und Verkäufe von Organen. Da sind ein paar Bekannte dabei, das ist aber auch trotzdem spannend genug, weil es kommt immer wieder, die kommen immer wieder zurzeit aktuell. Wir haben drei Käufe und zwei Verkäufe. Total interessant. Fangen wir mit GEA an. GEA ist so eine Geschichte, über die wir jetzt in den letzten 4 Wochen fast ständig reden. Aber da hat eben wieder Kai Becker, Vorstand, munter weitergekauft, mit den, auch wie viele andere Organe. Das heißt, da kaufen die, was das Zeug hält, ihre eigenen Aktien. Und deswegen wollen wir darüber reden. Das waren 108.000 Euro, also auch nicht wenig, für 54.
Ja, also GEA ist deswegen interessant, weil wir, ich sag mal, im Zeitalter von KI-Rechenzentren und Chips leben. Und hier haben wir den klassischen deutschen Anlagebauer, der letztes Jahr in den DAX aufgestiegen ist. Und der macht eben so Anlagen für Flüssigkeiten, Lebensmittel, Getränke, Molkerei, Pharma. Und dieser Herr Becker, der ist der Vorstand für eine neu gegründete Abteilung dort, nämlich Pure Flow, eine Kombination von Separation und Flüssigkeitsmanagement. Heizung und Kühlung. Offenbar glaubt GEA, dass das sinnvoll ist und wahrscheinlich, wenn ich mir so die ganzen Erfolge der Firma angucke, ist es das auch. Wir sind relativ nah am Allzeithoch, nur noch 20%. Das Allzeithoch lag vor wenigen Monaten bei 66 Euro. Wir sind jetzt hier um die 60 Euro. Also da fehlen nur 20%. Trotzdem sind die Ertragssteigerungen, weil das Geschäft sehr gut läuft, sehr positiv oder zumindest mal für die nächsten Jahre auch seitwärts im Verlauf. Die Bewertung ist unterdurchschnittlich. KGV 19, Enterprise Value zu EBITDA 9. Man muss aber immer aufpassen, die letzten 10 Jahre wurden verzerrt durch Covid. Da gab es ja dann in 21 und 22 auch mal komische Zahlen. Wie auch immer, das Geschäftsmodell ist aus meiner Sicht intakt. Ich würde auch auf jeden Fall bis zum Allzeithoch die Aktie halten oder jetzt auch kaufen noch, auch wenn es keine Anlageberatung ist, sondern ja, nur genau, eine journalistische Meinung. Aber ich denke, dass das Momentum ist so hoch, dass man hier weiterhin das Ding noch reiten kann. Und ich kann mir auch sogar ein neues Allzeithoch vorstellen.
Okay, ja, gut, finde ich auch. Also man soll sich schon daran halten, wenn Organe immer wieder kaufen, dass das vielleicht eine interessante Geschichte ist. Wir haben jetzt als zweiten Kauf die Eventim AG und Co. KGaA. Meine Güte, die haben ja vor ein paar Wochen furchtbar einen auf die Mütze bekommen, der Kurs. Jetzt kauft die KPS-Stiftung für 693.000 Euro, also jede Menge Holz. Ne?
Ja.
Aber.
Ja, aber, der Klaus-Peter Schulenberg steckt hinter KPS, das ist der Gründer von CTS Eventim. Wir hatten die auch mehrmals hier schon am Start und das war immer so ein bisschen schwierig. Warum? Weil wir praktisch eine vertikale Integration haben zwischen dem reinen Ticketgeschäft und vorne dran auch großen, teuren Konzerten. Die machen also in Frankfurt auch die großen Hallen von und in London haben sie was. Das heißt, man versucht hier die gesamte Wertschöpfungskette zu bearbeiten und daraus Gewinn zu ziehen. Das hat aber zuletzt nicht so gut geklappt, denn wir hatten im Q1 einen Verlust von 24% an Gewinnen, weniger als im Vorjahr.
Ja, genau.
Also auch bei den großen Konzerten rücklaufende Erträge. Das Ganze hängt immer, oder die Frage ist andersrum, hängt der Erfolg von CTS Eventim davon ab, dass wir immer höhere Ticketpreise verlangen müssen? Ist das der einzige Wachstumsfaktor? Weil die können ja nicht beliebig mehr Hallen füllen und es werden auch nicht beliebig mehr Tickets verkauft. Das heißt, letztlich ist es ja eine Preisfrage. Und dagegen steht die deutsche Konsumlaune, die ja nicht sehr gut ist. Und die europäische ist in einigen Bereichen, England und so weiter, auch nicht viel besser. Insofern haben wir hier einen Widerspruch zwischen der Erforderung höherer Preise und der Konsumkreise bzw. der Kaufkraft der Leute. So, jetzt schaue ich mir die Aktie an. Das Allzeithoch ist schon lange, lange vorbei, nämlich mehr als ein Jahr. Bei 110 Euro, wir stehen jetzt hier bei 52 oder sowas. Das KGV ist ebenfalls verzerrt. Wir haben ja bei der langfristigen Bewertung auf 10 Jahre gesehen und den Kennziffern daraus wegen Covid ziemliche Verzerrung, weil die dann ja in 21 gar nichts eingenommen haben, nur in 20. Und dann gab es auf einmal riesige KGVs. Deswegen ist pro forma das KGV preiswert mit 16. Mhm. Und es wird auch durch eine leichte Gewinnsteigerung nächstes Jahr auf 15 fallen können. Aus Enterprise Value ist mit 8 und 7 eher durchschnittlich. Ich glaube, dass man nicht ewig weiter höhere Preise wird verlangen können. Das ist für mich der Grund hier, dem Kauf nicht zu folgen. Ich denke, das Momentum ist auch so schlecht, wenn ich mir die Ertragsschätzung und deren Verlauf anschaue, dass man da im Moment noch nicht reingreifen muss in dieses vermeintlich fallende Messer.
Ja, finde ich auch. Im Übrigen ist am Samstag ist Helene Fischer Stadiontour nicht ausverkauft. Ja,
ja.
Meine zum Töchter, ersten Mal. Ja, und meine Töchter sagen, was will ich da? Ne? Also die haben mittlerweile Cat's Eye und was ganz andere die, Favoriten.
Die wollen zu Leuten, die wir gar nicht kennen.
Genau. Ja, ich musste mich da belehren lassen, was gerade.
Ja, ich habe das schon hinter mir.
Ja. Ja, gut. Friedrich Vorwerk ist der nächste Kauf. Da hat die ALX Beteiligungs GmbH auch für 200.000 Euro gekauft und nochmal ein bisschen hinten raus zugekauft.
Das ist auch eine ganz heiße Geschichte gewesen, weil wir haben hier praktisch einen, in Anführungsstrichen, Schaufelhersteller der Energiewende. Die haben ja früher nur Stromtrassen gemacht und Gastrassen, sollen jetzt aber demnächst auch Wasserstoff machen. Aber das ist politisch immer schnell geplant, in der Realität natürlich nur langsam umgesetzt und tatsächlich gebaut. Friedrich Vorwerk hatte ja auch schon so eine Art Nahtoderfahrung hinter sich mit Großprojekten, die 22 fast in die Hose gegangen werden, wo man auf externe teure Zulieferer zugreifen musste, zu jedem Preis, den die verlangt haben und dann eben auch in 22 keinen Gewinn gemacht hat oder einen größeren Verlust. Also diese Nahtoderfahrung sitzt tief und man ist bei Vorwerk sehr demütig. Ich habe auch mit dem CFO letztes Jahr gesprochen. Die sind schon gut dabei, aber das Geschäft ist immer noch abhängig von wenigen Großprojekten und den Risiken der Ausführung und natürlich von dieser Wasserstoffzukunft, die dann irgendwann mal kommen soll. Ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell, wir sind jetzt gerade bei 70 Euro, Allzeithoch letztes Jahr 100 Euro, dass dieses Geschäftsmodell erst dann preiswerter wird, wenn der Kurs noch weiter fällt. Ich würde also hier wirklich warten auf unter 60 Euro, weil selbst das KGV mit 15 derzeit ist nur leicht unterdurchschnittlich. Enterprise Value zu EBITDA 6. Wenn ich mir das im Zeitablauf angucke, ist das okay. Da liegt der Durchschnitt irgendwo bei 8 der letzten 10 Jahre. Aber immerhin, auch hier eine Verzerrung durch 22, durch diesen Nahtod, das ist schwierig. Und deswegen würde ich auch hier dem Kauf nicht folgen, weil ich glaube, das Momentum, Ertragsschätzung und Erwartung ist nicht so richtig überzeugend. Und Wasserstoff kommt später als gedacht.
Okay. Ja, sauber formuliert, wunderbar. Kommen wir mal zu den Verkäufen. Das ist jetzt eine ganz kuriose Situation. Bei allen Verkäufen, die uns interessiert haben, sind zwei Halbleiter.
Ja.
Das macht natürlich einen schon misstrauisch. Und obwohl die vom Geschäftsmodell miteinander nichts zu tun haben, trotzdem Halbleiter. Und zwar, ich sage jetzt mal beide direkt.
Ja.
Infineon hat Andreas Urschitz zugegriffen beim Verkauf, hat er nur für 474.000 verkauft. Das haben andere Organmitglieder vor ein paar Wochen auch schon mal gemacht. Ähnliche Situation bei Elmos Semiconductor, da ist Burkhard von Spreckelsen zur Tat geschritten, hat für 333.000 Euro verkauft. Ich selber bin ja bei Infineon in meiner Perseus Top 10 Masterliste bisher sehr gut gefahren, fange aber auch an, jetzt diese regelmäßigen Verkäufe als Warnsignal wenigstens zu nehmen, um mir zu überlegen, ob es denn auch reicht. Sollen wir dem folgen oder nicht? Bitte.
Also manchmal muss man sich nur den Chart anschauen, um diese Frage zu beantworten.
Ja,
okay. Aber ich will das nicht alles in einen Topf schmeißen. Also wir haben zweimal Chip, aber ich sag mal, Infineon wird derzeit als KI-Rechenzentrum Zulieferer gehandelt und Elmos eher als, es ist immer noch ein klassischer Autozulieferer, auch wenn man da was anderes draus machen könnte. Also, Infineon liefert leistungsstarke Halbleiter für diese KI-Rechenzentren. Die machen zwei bestimmte Prozessoren, einmal mit Siliziumkarbid und einmal mit Galliumnitrid, das ist speziell und technisch nicht so einfach und deswegen sind sie halt relativ gut in dieser Kette auch integriert. Zusätzlich kommen Spannungswandler, ähnliche Stromversorgungsmodule, also Energiemanagement. Mhm. Und das wird natürlich im Moment mit Faktor 10 mehr gebraucht als noch früher. Denn früher benötigte so ein Server-Rack Also diese vier Prozessoren vielleicht oder acht gekoppelt, vielleicht 10 bis 20 kW Leistung. Heute brauchen die 100 bis 150 kW Leistung. Und wir sind inzwischen bei Megawatt und nicht mehr Kilowatt. Da geht es auf jeden Fall hin. Und das Geschäft ist schon sehr groß, weil innerhalb von Infineon eine Erweiterung dieses Umsatzes aus KI von 1,5 Milliarden in diesem Jahr auf 2,5 Milliarden bereits im nächsten Jahr gehandelt wird und prognostiziert wird. Deswegen hat auch Infineon im letzten Monat die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Alles gut, alles fein, aber schauen Sie sich den Kurs an. Ja, der Kurs sagt ja auch manchmal mehr als 1000 Worte.
Ja.
Das Ding ist abgegangen wie Schmidts Katze. Mhm. Und wir sind jetzt bei einem vermeintlichen Allzeit- oder sagen wir mal Mehrjahreshoch von 82 Euro und haben uns innerhalb kurzer Zeit, nämlich 2-3 Monaten, verdoppelt.
Mhm, genau.
So, und deswegen, die Bewertung ist in dem Sinne auch explodiert auf KGV 65 für dieses Jahr und 38 fürs nächste Jahr. Die Dividendenrendite ist sowieso minimal, da haben wir nie deswegen uns drum gekümmert. Das heißt, wir haben ja auf einmal eine sehr hohe Bewertung und einen Hype, eine Fahnenstange. Und ich finde, und das, ich meine, das sagt Ihnen ja auch die Erfahrung der letzten zig Jahre, mhm, Fahnenstangen kann man immer verkaufen. Da heißt es Gewinne mitnehmen, mhm, und auf die Reaktion warten. Weil es war etwas, was so exponentiell wächst, wie das gerade gehandelt wird, reißt immer wieder ab. Und dann sind wir auf einmal bei minus 40 oder minus 50 Prozent, mhm, vom Allzeithoch. Das haben wir überall gesehen. Das werden wir vielleicht leider auch hier sehen können. Insofern würde ich hier dem Verkauf folgen und natürlich Gewinne mitnehmen. Das ist das eine zu Infineon. Ja. Hm? Jetzt kommen wir mal zu Elmos. Elmos geht's gut. Wir haben Elmos hier auch vor kurzem behandelt. Die haben die Prognose fürs letzte Jahr angehoben und machen letztlich ja Halbleiter für Autos. Alles, was wir da so drin haben mit Parkhilfen, Assistenzsystemen, LED und so weiter. Das ist schon sehr speziell. Und wenn man da einmal drin ist bei diesen langfristigen Zulieferern der Haupt-OEMs, Autohersteller, dann ist man da auch länger drin. Und das Quartal Q1 war sehr stark. Seitdem hat sich aber auch hier der Kurs verdoppelt und die Bewertung ist hoch. Und für mich stellt sich noch eine zentrale Frage. Wie lange kann es Elmos alleine gut gehen, wenn BMW gerade eine fette Gewinnwarnung hat und alle anderen OEMs so unter Druck sind? Das heißt, Elmos lebt ja nicht im Vakuum, sondern muss sich ja immer auch an den Autoherstellern orientieren. Und wenn ich jetzt sehe, dass sich auch bei Elmos der Kurs auf 180 Euro entwickelt hat, wir waren also vor 2 Jahren noch bei 60 Euro, also verdreifacht hat, und gerade auch zuletzt an der Beschleunigung angekommen ist, dann muss ich auch hier sagen, trotz der Gewinnrevision und der Schätzung der Analysten, die deutlich positiv sind, muss ich eigentlich auch hier mal Gewinne mitnehmen, weil auch hier nicht, ceteris paribus, immer mit Blick auf die Original-Autohersteller, das Ganze dauerhaft steigen kann, wenn das Kerngeschäft so ein bisschen sticky ist und nicht mehr so richtig läuft.
Okay, klare Ansage. Leute, nehmt auch mal Gewinne mit. Aber wie gesagt, Rainer Lemm hat schon gesagt, das ist ein journalistischer Podcast, keine individuelle Anlageberatung, trotzdem total wichtig und total spannend. Ja, ich glaube, wir haben es für heute, oder?
Ja, ich denke schon. Wir haben alle Geschäftsmodelle abgeklopft, die Bewertung etc.
Passt. Okay, dann, wenn Sie Lust haben, sehen und hören wir uns wieder nächste Woche mit neuen interessanten Werten. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.
Ciao, machen Sie es gut.
Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa.